Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich heute am Fest der Bekehrung des heiligen Paulus mit Ihnen über den Weg der Herzensbekehrung zu sprechen. Was heißt das, den Weg der Herzensbekehrung gehen? Wie geschieht das? Jesus selbst zeigt es uns in seiner frohmachenden Botschaft. Wir wissen, dass im Markus-Evangelium das erste Wort Jesu, das öffentlich den Menschen zugesprochen wurde, war: Die Zeit ist gekommen, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe, es ist da. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Im Griechischen ist das Wort kehrt um, metanoete, also denkt um. Richtet euch neu aus. Das ist der Aufruf. Und wir wissen, dass das Wort Jesu, wenn es sich an die Menschen richtet, eine frohmachende, aufhellende, gleichsam aufklingende Botschaft ist und schon die Kraft enthält, die Antwort zu geben. Und wie das geschehen ist, brauchen wir uns nicht allein ausdenken, sondern Jesus zeigt es in der konkreten Begegnung mit seinen Jüngern. Ich möchte heute mit Ihnen diesen Weg zur Herzensbekehrung, den Petrus gegangen ist, aufzeigen. Petrus ist geprägt worden von der Begegnung mit Jesus Christus. Diese Begegnung mit Jesus ist zugleich der Beginn einer Geschichte der Herzensbekehrung und der Nachfolge Jesu. Und diese Geschichte des Petrus, sie betrifft einen jeden von uns. Wir treffen auch auf Menschen, die Jesus Christus in ihrem Leben begegnet sind. Sie führen uns zu ihm. Jesu Blick und Verheißung, sein Ruf, ihm nachzufolgen, gilt jedem Menschen ganz persönlich, aber sie fordert auch bei jedem Menschen die volle Freiheit heraus. Wir wissen, das wird deutlich, Gott beginnt immer. Nicht wir suchen ihn, nicht wir strecken uns aus nach ihm zuerst, sondern er streckt sich aus nach uns. Er sucht uns und er will uns finden. So hat Jesus diese Liebeszuwendung des Vaters in sich verwirklicht und er gibt jedem Menschen die Chance einer ersten Begegnung. Und die enthält schon alle Dynamik, also Kraft der ersten Liebe. Solch eine erste Chance, eine erste Begegnung, eine erste Berührung wird jedem zuteil, jedem wieder anders. Und sie ist immer völlig unverdient und unverfügbar. Wer sich dann auf diese Begegnung mit Jesus einlässt, der wird hineingenommen in die Geschichte Jesu. Meine Lebensgeschichte, unsere Lebensgeschichte. Sie wird hineingenommen in dieses Geschehen, Liebesgeschehen Jesu mit dem Vater. In seine Hingabe an den Vater und an die Menschen. Aber wir wissen auch, dass diese erste entscheidende Umkehr zu Jesus durch einen tiefen Läuterungsprozess immer mehr uns als ganze Menschen mit Leib, Seele, Geist und den unbewussten Herzenstiefen in die Gesinnung Jesu führen muss. Und Gott führt uns durch den Geist, den Heiligen Geist, der Geist des Vaters, der Geist des Sohnes, der Geist Jesus, seine Gesinnung. Er führt uns immer tiefer, sodass wir Jesus Christus, dessen Ebenbild wir sind, immer ähnlicher werden. Aber der Anfang ist maßgebend, so wie im Samenkorn schon die ganze Kraft der Weiterentwicklung der Pflanze, des Baumes wird aus dem kleinen Senfkorn, wird ein großer Baum. So ist auch der Anfang der Begegnung mit Jesus maßgebend. Aber es folgen Läuterungsphasen. Es beginnt mit dieser Anfangsphase ein Läuterungsprozess. Das Herz muss gleichsam durch und durch von dieser Gesinnung Jesu durchdrungen werden. Und da zeigen sich Widerstände. Das gibt Konflikte. Es sind Kämpfe auszustehen. Aber all das, was wir als Schwierigkeiten, als innere Widerstände empfinden, ist Voraussetzung dafür, dass die Verheißung der ersten Begegnung zur Erfüllung kommt. Staunen wir. Gottes unbegreifliche Treue beginnt mit jedem Menschen nur einmal. Aber er aktualisiert gleichsam immer neu sein bleibendes Angebot. So ähnlich sehen wir es auch bei Jesus. Ganz konkret beginnt er mit Petrus, mit den Jüngern, und er sagt: Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sie verstehen gar nicht, was damit gemeint ist. Aber das braucht es auch nicht. Wichtig ist, dass sie sein Wort hören. Und wichtig ist es für uns auch, dass wir den Ruf Jesu, ob er jetzt leise, fast unhörbar, weil wir so viele Stimmen um uns und in uns hören, immer wieder anpocht, oder ob es ein erschütterndes Erlebnis ist. Wichtig ist nur, auf die Stimme Jesu zu hören. Jetzt schauen wir, wie es angefangen hat bei Petrus. Johannes der Täufer hat nach dem Johannesevangelium auf Jesus hingewiesen. Beide hörten das einladende Wort Jesu. Nachdem sie ihn gefragt haben: Wo wohnst du? Kommt und seht. Sie gingen mit Jesus, sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Diese beiden Jünger waren Johannes und Andreas. Andreas, der Bruder des Simon, war zutiefst beeindruckt. Er sagte sofort zu seinem Bruder Simon: Wir haben den Messias gefunden. Er sagte damit viel mehr, als er selber begreifen konnte. Und so führte er Simon zu Jesus. Gott gebraucht immer einzelne Menschen, um die entscheidende Begegnung mit Jesus zu ermöglichen. Jeder von uns ist gefragt. Und jetzt konnte Simon die liebende Zuwendung Jesu erfahren. Denn es heißt, Jesus blickte ihn an, sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas, das heißt Petrus, heißen. Jesus nimmt den ganzen Menschen in seinen liebenden Blick. In der Zusage: Du bist Simon ist dieser bestimmte Mensch Simon mit seiner ganzen Lebensgeschichte, so wie er jetzt vor Jesus steht, angenommen, bestätigt. Das heißt, du darfst so sein, wie du jetzt bist. Geliebt, gleichsam ans Herz gezogen. Darüber hinaus ist im gegenwärtigen Zustand eine ungeahnte Weite und Zukunft verheißen. Du sollst Fels heißen, Fundament sein. Simon, der Name, bedeutet so etwas wie Schilfrohr, etwas Wankelmütiges. Und jetzt steht die Verheißung, du sollst Fundament, Säule, Fels sein. Jesu liebender Blick ist zugleich verwandelnde Kraft. Die Zusage, so wie du bist, bist du geliebt, und zugleich das Hinausführen in Perspektiven der Zukunft, in die Weite, in das ganz Neue, in das Ungeahnte. Zusage und Verheißung bedingen sich gegenseitig in der Begegnung mit Jesus. Und sie fordern zur Antwort auf. Nehme ich, so ist jeder von uns gefragt, diese erste Liebe Jesu an, so wie du bist. So bist du genug für mich, so bist du gut für mich, so bist du angenommen, geliebt. Aber du wirst mehr sein. Fundament, Fels, Halt, Zeuge für viele andere. Und wenn wir tief in uns hineinhorchen, schenkt Jesus uns auch diesen neuen Namen. Denken wir jetzt einen Moment an die Begegnung Gottes mit Maria, dieser erste Aufruf. Auch sie bekam den neuen Namen, voll der Gnade, begnadet. Lassen wir uns vom Heiligen Geist diesen neuen Namen schenken oder noch einmal tiefer aufstrahlen, was Gott uns bereits geschenkt hat. Und dieses Angenommensein und die Verheißung des neuen Namens eröffnen einen neuen Weg. Diesen Weg zur eigenen Herzensbekehrung. Und Jesus selber ist dieser Weg. Er bahnt uns den Zugang zu sich. Das ist immer ein Weg der Umkehr zum Vater, der konkreten Hingabe an seinen Liebeswillen, der Nachfolge Jesu. Wir sehen, dass im Neuen Testament Umkehr viel mehr als nur die Absicht bedeutet, auf Gott den Vater zuzugehen oder nur den guten Willensentschluss Jesus zu folgen. Das zeigt nämlich jetzt der Abschnitt Markus 1, 16 bis 20. Da heißt es, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach. Im Griechischen heißt es hier hierher. Ich bin hinter mich. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Jesus ruft die Jünger inmitten ihrer gewohnten alltäglichen Umgebung. Sein Wort wirkt, es trifft ins Herz. Petrus und die anderen Jünger lassen sofort die Netze, die Boote, den Vater, die Heimat, die Arbeit, denn Jesus beeindruckt sie. Natürlich gab es eine Vorgeschichte. Sie waren, wie wir annehmen können, Jünger des Johannes, des Täufers. Aber irgendwann ruft Jesus ins Herz hinein. Das war hier im Alltagsgeschehen. Jesus fasziniert die Jünger. In diesem schlichten Bericht wird deutlich, dass Herzensumkehr aus der personalen Begegnung mit Jesus geschenkt wird. Jesus ruft zur Entscheidung und gibt immer eine Verheißung: Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Für die Jünger damals war das ein klares Hoffnungsbild. Ich werde euch fähig machen, Menschen zu retten, Menschen ins Glück, ins Leben zu führen. Aber sie ahnten nur, was es bedeutet. In diesem Moment hatten sie nur diese Liebeskraft Jesu gespürt. Ihr Herz wurde aufgerissen, beeindruckt, fasziniert und sie gingen mit Jesus. Alles andere war weniger wichtig. Ihr Herz war eben so betroffen, dass sie aus der Tiefe ihres Herzens hören konnte. Sie wurden hellhörig. Im neutestamentlichen Verständnis bedeutet Umkehr immer in die persönliche Nähe Jesu kommen. Alle stehen und liegen lassen, was uns trennen könnte. Was sich hindert zwischen Jesus und uns stellen könnte. Und in diesem sich öffnen, das Wort Jesu, den Ruf zu hören, das Herz aufzutun, wird die Kraft gegeben, die Entscheidung zu treffen. Es kommt also auf diese persönliche Begegnung mit Jesus an und die Herausforderung unserer Freiheit. Ja, ich will mich dir zuwenden. Ich will mich auf den Weg machen mit dir. Dein Angesicht suchen, mich ausrichten nach dir. Denn Gott ist da und Jesus ist da und in ihm ist dieser sehnsüchtig sich nach uns ausstreckende Gott lebendig, konkret. Die Jünger waren also von Jesus ergriffen und ihre Herzen hingen an dem Meister. Diese erste Entscheidung war für sie eine beglückende Anfangserfahrung, die alle bisherigen Bindungen gleichsam außer Kraft setzte. Und Jesus selber nimmt die Seinen jetzt mit auf den Weg. Und zwar hört er immer auf die Stimme des Vaters. Immer fragt er nach dem Willen des Vaters. Und er sagt kein Wort und er tut nichts, was er nicht vorher vom Vater erbeten hätte. Also er tut nichts aus eigenem Wollen. Er handelt in der Beziehung mit dem Vater, im Hören auf ihn. Und das will er eben auch seinen Jüngern lehren. jetzt nimmt Jesus seine Jünger in ein Grenzgebet. Und zwar geht er, wie es im Markus Evangelium im 8. Kapitel, also in der Mitte des Markus Evangeliums, das ja 16 Kapitel hat, genau in der Mitte dieses Ereignis erzählt. Nach rabbinischem Verständnis liegt bei Caesarea Philippi im Quellgebiet des Jordan die Grenze zwischen heiligem Land und heidnischem Bereich. Hier im äußersten Grenzgebiet richtet Jesus die zentrale Frage an die Jünger: Wer bin ich für euch? Warum seid ihr bei mir? Petrus reagiert spontan und antwortet für alle: Du bist der Messias. Die Jünger erkennen in Jesus den Gesalbten und Gesandten Gottes, der die altbundlichen Verheißungen erfüllen wird. Aber diese Vorstellung vom Messias ist noch durchwachsen von irrigen und allzu menschlichen Hoffnungen. Der Text fährt fort. Doch Jesus verbot ihnen, mit jemand über ihn zu sprechen. Offenbar will Jesus so nicht als Messias verstanden werden. Er zeigt ihnen im Folgenden ein ganz anderes Messiasbild, das alle bisherigen Vorstellungen und Erwartungen buchstäblich durchkreuzt. Dann begann er, so heißt es in Markus 8,31, sie darüber zu belehren, der Menschensohn müsse viel leiden und verworfen werden von den Ältesten, den hohen Priestern. Er werde getötet, aber nach 3 Tagen werde er auferstehen. Das ist also die Lehre Jesu. Er redete ganz offen darüber. Die alten Messias-Vorstellungen werden völlig aus den Angeln gehoben. Verwerfung, nicht anerkannt werden, Leiden und Tod im Zusammenhang mit dem Gesalbten Gottes, das ist doch ein Ärgernis. Diese Aussage steht also in der Mitte des Markus-Evangeliums, in der Mitte des frohmachenden Evangeliums. Ja, was geschieht da? Petrus reagiert mit massiver Abwehr. Es heißt, er nahm Jesu beiseite und bedrohte ihn. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus: Weg da, hinter mich, Satan, denn du vertrittst nicht die Sache Gottes, sondern die Sache der Menschen. 3-mal steht in diesem Abschnitt das affektgeladene Wort bedrohen. Petrus hat durch sein menschliches Ansinnen, Jesus von seinem Weg abhalten zu wollen, den Tiefen Satans Raum gegeben. Dem Durcheinanderbringer, dem Diabolus. Er hat seine eigene Vorstellung vom Messias und von Jesus als Maß genommen. Jesus deckt ihn auf durch sein offenes, zurechtweisendes Wort. Mit dem entschiedenen Weg da zeigt er Petrus, dass er so nicht mehr Jesu Jünger sein kann. Mit dem zweiten Wort, hinter mich, ruft er ihn zurück in die Nachfolge. Er gibt ihm als einem Satan, als einem Durcheinanderbringer, die Chance der neuen Entscheidung. Wir können uns fragen, wie oft wehren wir uns, überlassen uns unserem eigenen Maß und Vorstellung und Wunschdenken und fallen dadurch dem Verwirrer ins Netz. Aber da dürfen wir hören. Weg da. Hinter mich, komm. Denn nur mit Jesus, mit dem Neuen, sich für ihn entscheiden, werden wir tiefer auf dem Weg der Herzensbekehrung geführt. Wir wollen jetzt einige Takte Musik hören und unser Herz bereiten. Petrus kommt zurück. Er begreift sich selbst nicht in seinen Widerständen und noch weniger begreift er den Meister. Aber er gehorcht und lässt sich von Jesus führen. Es ist noch ein weiter schmerzlicher Weg, bis diese Tiefen des Herzens des Petrus freigegeben werden. Und er Jesus tiefer verstehen kann. Immer noch ist er der Selbstsichere. Das zeigt auch der Johannes, das Johannesevangelium. Als Jesus wieder von seinem bevorstehenden Leiden spricht, sagt Simon Petrus zu ihm: Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortet: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus antwortete: Du willst für mich dein Leben hingeben. Amen, Amen. Das sage ich dir. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus ist einfach begeistert von Jesus. Er möchte alles einsetzen für ihn, aber auf seine Art. Und Jesus warnt ihn vor zu großer Selbstsicherheit. Das Leben hingeben wollen für Jesus, ohne den Weg Jesu, auch den Tod Jesu angenommen zu haben, ist eine Illusion. Jesus reißt den Petrus aus dieser verhängnisvollen Selbsttäuschung heraus und ruft ihn zu einer vertieften Umkehr. Oft ist ja so eine Überbetonung der Aktivität für Jesus ein Zeichen, dass der Mensch noch selbst das Gut tun will, bestimmen will, was am besten ist, um Jesus zu gefallen, um ihm ähnlich zu werden. Oft wird durch diese Überbetonung der Aktivitäten der Schrecken vor einer letzten Hingabe, Auslieferung an Jesus verdrängt. Aber das Bedrohliche an dieser Selbsthingabe, kann nur von Jesus selbst entmachtet werden. Jesus gibt Petrus die Verheißung, später wirst du mir folgen. Für den gegenwärtigen Augenblick, das heißt für die jetzige Lebensphase, ruft er den Petrus in die Befestigung und Bewährung hinein. Dieser Weg der Läuterung und Reifung führt durch Situationen der Auflehnung und der Entmutigung, des Zurückschreckens vor all dem Unerlösten im eigenen Herzen. Das ist diese Angst vor einer letzten Auslieferung, einer letzten Hingabe, die sich in den unbewussten Herzenstiefen vollziehen soll. Petrus meinte, seine Liebe zu Jesus sei schon gefestigt. Er sei schon so weit, um sich ganz Jesus hinzugeben, mit ihm zu sterben. Aber er täuscht sich. Mit Herz bezeichnet die Bibel das innere Leben des Menschen. Sie spricht von Tiefen des Herzens, Tiefen des Meeres, Tiefen Gottes, sogar von Tiefen Satans. Wir brauchen die Hilfe anderer, um die Tiefen unseres Herzens aufzudecken. Oft klammern wir diese Abgründe in uns aus, halten uns am guten Willen und an der guten Absicht fest und tun dann so, als wären unsere Motive rein und lauter. Dadurch kommt es zu einer verhängnisvollen Trennung zwischen Kopf und Herz, zu einem Eigenleben, Eigendenken, Eigensinn des Verstandes. Einer Eigenbewegung des Herzens, die sich ständig gegenseitig bedrohen und letztlich zu einer geistlichen Schizophrenie führen können. Wir nehmen die Wahrheit Jesu an, verkündigen sie sogar. Dabei verschonen wir uns selbst. Wir tun die Wahrheit nicht, weil die Tiefen unseres Herzens verschlossen bleiben. Zu diesen Tiefen haben wir den Schlüssel, das heißt diese letzte Verantwortung. Jesus selber führt uns und er nimmt die Umstände, wie sie sind, aber sein liebender Blick begleitet uns. Und irgendwann werden wir dann konfrontiert mit dieser tiefen Schicht, die noch unerlöst ist. Jesus sagt es, er kennt die Herzen seiner Jünger. Ihr werdet alle an mir Anstoß nehmen und zu Fall kommen. Wieder sagt Petrus, auch wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich nicht. Jesus antwortet ihm aufs Neue, noch heute Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber Petrus beteuerte, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Ja, Petrus kannte sich noch nicht. Er hat das bewusste Wollen und Streben getrennt von den verborgenen Antriebskräften in der Tiefe des Herzens. Das Aktive war in ihm stark, aber Jesus hat diese Geduld mit ihm, sein liebender Blick begleitet ihn, er lässt es geschehen. Wie dann Petrus die Verleugnung vollzieht. Ich kenne diesen Menschen nicht. Wird seine innerste verborgene Abwehr gegen den leidenden Messias, gegen Tod und Kreuz offenbar. Er kannte den leidenden Jesus nicht. Das heißt sogar im Markus-Evangelium, er aber fing an zu fluchen, zu schwören. Wir sehen und lernen daraus, so kann es vorkommen, dass ein Mensch in seinem bewussten Denken und Wollen durchaus den Willen Gottes anerkennt und sich zu Jesus bekennt, während in seiner Herzenstiefe, in den unbewussten Schichten, in der unbewussten Grundrichtung, nicht Gott als Mitte gesehen wird, nicht die Nachfolge Jesu, sondern die eigene Sicherung, Erhöhung und die Durchsetzung des eigenen Ich, des Eigenwillens, Eigenmachens. Dieses unerlöste Verlangen nach bleibender Sicherheit, nach umfassender Geborgenheit und Anerkennen löst sich durch den liebenden Blick Jesu. Der Herr und Meister auf dem Weg zur Hinrichtung schaut dem Verleugner ins Herz. Er schaut ihn liebend an. Der Durchbruch zur Erkenntnis der eigenen Abgründe wird geschenkt. Petrus weint bitterlich. Die Tränen befreien. Petrus geht aus der Verleugnungsszene als ein von Jesu Liebeshingabe geprägter hervor. In dieser tiefsten Erschütterung, wo er verleugnet und sich massiv gegen das Leiden, das Kreuz Jesu aufbäumt, wird er befreit aus der tödlichen Selbsttäuschung. Jetzt kann in dieser Notsituation die Liebe Jesu nah an ihn herankommen, eindringen in die unbewussten Tiefen. Herzensbekehrung bahnt sich damit an. Diese tiefste Umkehr des Herzens, die die erste beglückende Erfahrung mit Jesus weit überschreitet. Wir sehen, Petrus und die Jünger hatten noch keine Beziehung zum Kreuzestod Jesu. Sie flohen alle. Erst der Auferstandene ermöglicht ihnen den Zugang zum Tod und damit auch zum wahren Leben. So fragt Jesus den Petrus dreimal, aber erst nachdem er mit ihnen gegessen hatte, Mahl gehalten, Freundschaft gepflegt hatte. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus hat diese barmherzige Zuwendung Jesu verstanden. So wurden seine aufgerissenen Herzenstiefen mit heilender Versöhnung erfüllt. Jesus vergibt nicht nur die Verleugnung, er vertraut sich selbst dem Petrus an. Und vertraut ihm die Seinen an, weide meine Schafe. Er ruft ihn in eine neue Sendung, die wesentlich von der persönlichen Liebe zu Jesus getragen ist. Jetzt sagt Petrus, Herr, du weißt alles, nicht ich. Ich will und ich hab dich lieb. Ich bin dein Freund. So führt auch der Herr jeden von uns. Schritt für Schritt, wenn wir mit ihm gehen, auf ihn hören, ihm weiter vertrauen und keine Läuterung scheuen, sondern wissen, gerade durch diesen Läuterungsweg werden wir in die Tiefe der Herzensumkehr geführt. Und Gottes Liebe kann Raum finden in unserem Herzen und sich den anderen in dieser barmherzigen, geduldigen, demütigen Weise weiterschenken.